ARD Sounds.
MDR Kultur. Unter Büchern.
Und hallo, ahoi zur frischen Folge Unter Büchern, heute unter Frauen. Ich habe Bücher von Autorinnen rausgesucht, die was zu sagen haben, sehr unterschiedlich. Zum Beispiel erzählt Ulrike Dresner die Odyssee aus der Sicht von Penelope. Ich habe einen historischen Roman hier von Charlotte von Feierabend, die in den Gleichberechtigungskampf im 19. Jahrhundert führt. Die Journalistin Shayda Kurt berichtet in ihrem ersten Roman von einer dystopischen Gesellschaft. Und wir lesen in ein Buch von Susan Thomas, das uns 50 berühmte Pianistinnen vorstellt, die sich alle in einer von Männern dominierten Musikwelt behauptet haben. Ein anderer neuer Roman von Eva Kranenburg erzählt vom 17. Juni und einer Frauenfreundschaft in Halle an der Saale. Und erstmal das beste Beispiel dafür, wie Wut in positive Produktivität umgewandelt werden kann. Wie ein Shitstorm Anlass für ein Buch wurde, zeigt die Damentoilette 22 Liebeserklärungen, herausgegeben von Friederike Schilbach. Unter Büchern, wie immer, an Musik. Und das hier sind Hooverphonic, Mad About You.
Yeah.
Hooverphonic waren das und hier ist Unter Büchern. Die Damentoilette, die hat vor einiger Zeit unverhofft sehr prominente Aufmerksamkeit bekommen. Der Literaturkritiker Dennis Scheck bewertete in seiner Sendung Druckfrisch ein Buch der Autorin Ildikó von Kürti mit den Worten, es seien Nachrichten aus der Schnatterzone einer Damentoilette. Es folgten empörte Reaktionen bei Leserinnen und Autorinnen, nicht immer ganz so berechtigt, aber es kam die berechtigte Frage, welchen kulturellen Stellenwert eigentlich so eine Damentoilette hat. Jetzt ist ein Buch erschienen, das sich als Antwort auf diese Debatte versteht. Die Damentoilette, 22 Liebeserklärungen. Bettina Baltscheff hat's für uns gelesen.
Ob Theater, Festivals, Clubs oder Restaurants, wenn sie gut besucht sind, bildet sich in der Regel eine Schlange vor der Damentoilette. Das mag daran liegen, dass Männer weniger ausziehen müssen, wenn sie mal müssen. Es mag aber auch daran liegen, dass so eine Damentoilette eben mehr ist als nur ein Ort, wo man eben hin muss, wenn man mal muss. Eine Damentoilette ist ein sozialer Ort, der bisher viel zu wenig gewürdigt wurde. Deshalb haben sich nun 22 Autorinnen zusammengefunden, dies nachzuholen und Liebeserklärungen an die Damentoilette zu schreiben. Bevor man jedoch in die literarische Verarbeitung eintaucht, erklärt die Herausgeberin Friederike Schildbach die gesellschaftliche Dimension des Themas, das nur auf den ersten Blick etwas abseitig wirkt.
Kann es sein, dass die Damentoilette der Ort ist, an dem wir alles verhandeln, worum es in patriarchalen Diskursen geht? Die Damentoilette wirkt auf den ersten Blick wie ein funktionaler Ort, ist aber ein politischer Raum, weil sie gesellschaftliche Machtverhältnisse, Geschlechternormen, Fragen von Teilhabe und Diskriminierung sichtbar macht. Sie materialisiert soziale und politische Ordnungen, insbesondere um Geschlecht, Körper, ethnischen Hintergrund, Zugang, Sicherheit. Wer darf dort hinein und wer nicht?
Eine Frage, die nicht von ungefähr kommt, denn die Diskussion, durch welche Toilettentür nonbinäre oder Transmenschen gehen dürfen, ist längst nicht geklärt und noch viel zu oft mit Scham auf der einen und Ablehnung auf der anderen Seite verbunden. Wenn man dann aber einmal drin ist in der Damentoilette, kann die sich als Ort für Wissenszuwachs entpuppen. So ist der Text von Marlene Sörensen überschrieben mit 27 Dinge, die ich auf der Damentoilette gelernt habe. Dazu gehört zum Beispiel
die Erkenntnis, dass eine Geschichte, die mit dem Satz »Du glaubst nicht, wer gerade auf der Tanzfläche knutscht« anfängt, niemals enttäuschend enden kann. Das Geschick, Wodka in Plastikbecher auszuschenken, die auf einem Toilettenpapierspender balancieren. Einem Gespräch zwischen Fremden unauffällig zu lauschen. Mit Fremden ins Gespräch zu kommen. Das Gefühl, an einem sicheren Ort zu sein.
Dass dieser sichere Ort nicht immer ein hygienisch einwandfreier Ort ist, ist ein Missstand, den Ubin Eo thematisiert und sich eine ideale Damentoilette erträumt, die anderswo längst Wirklichkeit ist.
Stell dir vor, von Kotti bis Krumme Lanke, vom Frankfurter Hauptbahnhof bis Preungesheim wäre jede Station mit anständigen Sanitäranlagen ausgestattet. So sauber und angenehm, dass du selbst mit einer Blasenentzündung ohne Probleme unterwegs sein könntest. Ebenso mit Durchfall, extremer Menstruation oder im hochschwangeren Zustand. Du könntest jederzeit aussteigen mit der Gewissheit, gleich wirst du dich erleichtern können. Und nicht nur das, du wirst einen kleinen Wellness-Moment erleben. Unvorstellbar, oder? In Seoul ist das Realität.
Die 22 in diesem Band versammelten Texte sind so unterschiedlich wie ihre Verfasserinnen. Da erinnert zum Beispiel Gabriele von Arnim daran, dass das Wort Toilette historisch betrachtet ja weit mehr war als nur ein Ort für die Notdurft. Katja Eichinger wiederum erklärt die Damentoilette zum besten Ort für einen Nervenzusammenbruch und Mareile Höppner fasst in ein paar Sätzen zusammen, wovon alle Texte unterschwellig erzählen.
Hier sind wir und draußen ist der Rest der Welt. Von hier ziehen wir wieder los, stärker als vorher, weil wir hier gemeinsam Lebenszeit verbracht haben und draußen hat es niemand gemerkt. Für andere ist es Lippen anmalen, für uns ist es eine kleine geheime Welt. Verborgen vor dem Draußen und ziemlich wahrhaftig.
Das Buch »Die Damentoilette – 22 Liebeserklärungen« gibt einen schönen und klugen Einblick in diese geheime und wahrhaftige Welt. Wenn Frau das nächste Mal in der Schlange vor der Damentoilette steht, wird sie daran denken und wohl ein bisschen mehr Geduld aufbringen für alle die, die sich drinnen in schwesterlicher Solidarität üben.
Bettina Baltscheff war das über die Damentoilette. 22 Liebeserklärungen, herausgegeben von Friederike Schilbach, ist im Ullstein Verlag erschienen. Das Buch hat 160 Seiten. Punchline frown, the joke fell flat, I'll come around. Look who volunteered to play the fool. A sea change came, it knocked me down. I'm setting up the punchline now. Look who tried too hard to play it cool. Stones, you know the rhyme. You know it landed hard this time. Look who tried too hard to play it cool. We laugh and move on with our lives. I'm bootstrap pained, but never mind. I'll find a way to rewrite our beginnings. Unverkennbare Stimme und ganz neu der R.E.M. Frontmann Michael Stipe hier mit Andrew Wald und I Played the Fool. Immer wieder erscheinen literarische Dystopien, die sich mit dem Untergang der Welt, wie wir sie kennen, auseinandersetzen. Die Autorin Shada Kurt hat in der Vergangenheit vor allem Sachbücher veröffentlicht. 2021 kam Radikale Zärtlichkeit, 2023 Hass von der Macht eines widerständigen Gefühls. Und jetzt erscheint der erste Roman von Shada Kurt, Zeit der Monster, der auch dystopische Züge trägt. Sally Charel-Delin hat das Buch gelesen und mit der Autorin gesprochen.
In der Zeit der Monster beginnt alles mit einer unheilvollen Prophezeiung.
In den vergangenen Tagen hat eine sogenannte Prophezeiung, die zunächst auf der Plattform TikTok auftauchte, für erhebliches Aufsehen gesorgt. Diese Prophezeiung, die das Ende der Welt und eine große Katastrophe vorhersagt, verbreitet sich rasant in den sozialen Medien und sorgt für beunruhigende Spekulationen.
Diese Prophezeiung rüttelt das Stadtviertel, in dem der Roman spielt, kräftig durcheinander. Das Viertel, dieser Sumpf, wie es immer wieder heißt, angelehnt an Shada Kurts Heimat Köln-Kalk, scheint sowieso der heimliche Hauptdarsteller dieses Buches zu sein. Es dient als Mikrokosmos, in dem wir zahlreiche Personen kennenlernen und ihnen durch 7 Tage ihres Lebens folgen. Im Zentrum des Erzählens steht eine außergewöhnliche Wahlgemeinschaft. Familienoberhaupt und Fitnessstudioleiterin Mira, ihr Sohn Yusuf mit Enkelsohn Adat, Miras Tochter, die Archäologin Nabu und die eigenwillige Sanja. Sie zieht mit dem Rucksack auf ihrem Rücken durchs Viertel und begegnet dabei all seinen Bewohnerinnen und Bewohnern. Wie in Filmszenen springen wir zwischen einzelnen Begegnungen hin und her, folgen unzähligen Handlungssträngen, mal erzählt, mal in Versform, mal eingeordnet durch eine kommentierende Stimme, die das Geschehen des Tages zusammenfasst. Worum es eigentlich geht in diesem Roman, das ist dabei teilweise schwer greifbar.
Mein Lektor hat mal gesagt, der Versuch, die Geschichte dieses Romans nachzuerzählen, gleicht so dem Versuch, betrunken einen David Lynch-Film nachzuerzählen. Und so fühlt es sich auch für mich oftmals an.
Was in Zeit der Monster allerdings präsent über allem schwebt, ist das Gefühl. Ein Unbehagen, eine gewisse Bedrohung. Schäder Kurt hat ihr Buch in 7 Tage gegliedert und bezieht sich nicht nur mit dieser Struktur auf die biblische Schöpfungsgeschichte. In diesen Tagen wird allerdings keine neue Welt geschaffen. Vielmehr geht langsam, aber sicher eine Welt zugrunde. Erst verschwindet Sanjas Bezugsperson Nabu, dann trifft sie im Gemeinschaftsgarten auf Agoman, ein Mensch, ein Schatten. Schließlich brennt die Kneipe im Roten Löwen nieder, Sanjas Arbeitsplatz. Und die Prophezeiung, die dafür sorgt, dass viele Menschen plötzlich in die Kirche des Viertels strömen, scheint zur selbsterfüllenden Prophezeiung zu werden. Aber wo schauen wir hin bei diesem Multiorganversagen? Dieses reale Gefühl, das wir inmitten politischer Krisen, Kriege und der Klimakatastrophe kennen, bestimmt auch den Roman.
Dieses Gefühl, das ich versucht habe, im Roman aufzufangen, also diese politische Großwetterlage in Form eines Fiebertraums, aber auch den großen Schrecken darüber, dass gewisse Dinge, von denen wir dachten, die wissen wir jetzt, ja, das ist irgendwie kollektives, zivilisatorisches Wissen, das wir aus den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten gesammelt haben, wo wir uns darauf verständigt haben, dass wir das wissen und dass wir das glauben wollen, dass man ganz häufig das Gefühl hat, es wurden Dinge vergessen, ganz, ganz wesentliche Dinge wurden vergessen.
Auch in Zeit der Monster werden immer wieder Menschen vom Vergessen ergriffen. Tot sind sie nicht, nein, aber so recht lebendig auch nicht mehr. Stattdessen legt sich ein großer Nebel um sie. Bei all den Themen des Romans, den Kommentaren zur aktuellen politischen Lage und geschichtlichen Verweisen auf das historische Assyrien, schwirrt einem beim Lesen der Kopf. Gleichzeitig macht die Lektüre irgendwo zwischen Sibylle Berg-Zynismus und einem Hauch Fantasy großen Spaß. Mit jeder neuen Szene und jeder neuen Zeile öffnet sich Unerwartetes. Und so schüttelt der Text uns Leserinnen und Leser. Denn im Kern ist es ein Buch gegen das Wegschauen, das Vergessen und vor allem für den kollektiven Zusammenhalt.
Das Schreiben ist auch ein Versuch einer Wiederverweltlichung. In einer Zeit, wo sehr viele Menschen sich völlig entfremdet haben und sich auch einem Gefühl oder einer Zugehörigkeit zu der Welt abgewendet haben. Und ich glaube, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Menschen nach dem Lesen das Gefühl hätten, dass sie nun wieder mehr Teil einer schönen, großen, kollektiven, kreativen Kraft sind, die gegen all die Zerstörungswut da draußen beschützt und bewahrt werden müsste.
Ein außergewöhnliches Stück Literatur, das alle gewohnten Pfade verlässt und Gemeinschaft und Solidarität beschwört. Und die können wir in diesen Zeiten gut gebrauchen.
Sally Charelle Delin mit ihrer Lektüre-Empfehlung Zeit der Monster von Schäder Kurt ist im Hansa Verlag erschienen.
Wir sind nicht schön, auch wenn wir das Gegenteil behaupten. Unterliegen wir der Kritik, wir sind nicht schön. Und außerdem nicht lieb. Wir sind nicht schön, auch wenn wir das Gegenteil behaupten. Unterliegen wir der Kritik, wir sind nicht schön. Und außerdem nicht lieb. Clowns folgen den Erwartungen nicht, schminken sich ein Halleluja ins Gesicht und klammern, was erlaubt ist, aus. An Clowns hinter der Maske bleiben anonym, wenn sie dich an deiner Nase ziehen. Applaus, Applaus. Wir Clowns sind in der Regel Einspänner, Sozialhilfeempfänger. Bedienung am Platz fällt aus. Wir sind nicht schön, auch wenn wir das Gegenteil behaupten. Unterliegen wir der Kritik, wir sind nicht schön und außerdem nicht lieb.
sind nicht schön, auch wenn wir das Gegenteil behaupten. Unterliegen wir der Kritik, wir sind nicht schön und außerdem nicht lieb. Die Welt in den Augen eines Clowns ist momentan, was sie schon immer war. Die Welt in den Augen eines Clowns ist wie die Flugbahn einer Fliege, unberechenbar. Wir sind nicht schön, auch wenn wir das Gegenteil behaupten. Unterliegen wir der Kritik, wir sind nicht schön und außerdem nicht lieb. Wir sind nicht schön, auch wenn wir das Gegenteil behaupten. Unterliegen wir der Kritik, wir sind nicht schön und außerdem nicht lieb. Wir sind nicht schön.
Keimzeit waren das mit Clowns hier bei Unterbüchern. Der 17. Juni 1953 ist in Ost und West im Geschichtsunterricht ganz unterschiedlich behandelt worden. Im Westen eher als Volksaufstand und Tag der deutschen Einheit gesehen, im Osten als faschistischer Putschversuch. Um die Ereignisse in der noch jungen DDR kreist der neue Roman der Dresdner Autorin Eva Kranenburg. Claudia Leonhard stellt ihn vor.
Halle im Juni 1953. Der Krieg ist noch nicht lange vorbei. Seine Spuren sind sichtbar in den Ruinen, aber auch unsichtbar, als bleibende Wunden in den Menschen. Die 17-jährige Tilla, Tochter eines KZ-Überlebenden, ist auch durch ihren Vater von der Idee des Sozialismus überzeugt. Sie ist angepasst und schweigt im Zweifel lieber. Ihre kirchlich geprägte Freundin hat sich aus politischen Gründen von ihr abgewandt. Doch dann lernt Tilla ein Mädchen kennen, das wild und frei scheint, frech, selbstsicher und unerschrocken. Rena. Beide verstehen sich auf Anhieb. Renas Mut imponiert Tilla und auch sie wird mutiger und selbstbewusster. Doch dann ist Rena auf einmal verschwunden und Tilla macht sich auf die Suche nach ihr. Dabei merkt sie, dass Rena sie angelogen hat über ihre Herkunft, ihr Wohnhaus, ihre Eltern. Tilla schöpft Verdacht, dass Renas Verschwinden etwas mit dem Regime zu tun haben könnte. Einem Regime, das Tilla bisher nicht in Frage gestellt hat. Sie glaubte bisher an einen Staat, in dem alle die gleichen Chancen haben und bekommt nun eine Ahnung von willkürlichen Verhaftungen, stellt Dogmatismus und Propaganda in Frage.
Eigentlich hatte ich mir doch alles zurechtgelegt, aber ich bringe es nicht über mich, diesen Mist zu erzählen von Kommunisten, die zu Diamanten gepresst wurden. Das Böse erzeugt eben nur das Böse. Diese Kommunisten wie mein Vater, sie kennen ja nichts anderes als strenge Hierarchie und Gehorsam. Und so behandeln sie jetzt ihr ganzes Volk. Sie sperren jeden ein, der ihnen gefährlich werden könnte.
Der Roman spielt in Halle an der Saale. Die Stimmung kurz vor dem 17. Juni 1953 ist von Angst und Misstrauen geprägt. Doch dann ändert sich auf einmal etwas. Tilla lässt sich mitreißen von der aufkommenden Begeisterung in der Bevölkerung und erkennt ihre Ideale wieder.
Und ich klatsche mit. Es passiert mir einfach. Das hier, das ist Sozialismus. Die Werktätigen, denen doch auch eigentlich die Produktionsmittel gehören, dürfen bestimmen. Das Glücksgefühl der Mehrstimmigkeit, das ich in der jungen Gemeinde hatte, brodelt jetzt wieder durch mich hindurch. Es gibt nicht nur die vorgeschriebene Meinung in diesem Betrieb, im Waggonbau Ammendorf. Jeder darf mitreden. So soll es sein. Hier sind sie, die neuen Menschen.
Halle war eine der Hochburgen des Aufstandes. Klug verknüpft Eva Kranenburg die Nöte und den Protest der Arbeiter, die zunächst zaghafte Aufbruchstimmung, mit dem Erwachsenwerden von Tilla, die plötzlich hinterfragt. Auch wenn man weiß, wie die Proteste am 17. Juni ausgehen, lässt man sich mitreißen von Kranenburgs Schilderung der Begeisterung der Menschen und ihrer Hoffnung auf ein besseres Leben.
Dieser ganze Demonstrationszug jubelt. Das sind nicht mehr die verkniffenen Hallenser, wie ich sie kenne. Es sind Glückselige. Wo haben diese Leute die ganze Zeit gesteckt?
Eva Kranenburg ist nicht nur Autorin, sondern auch Psychotherapeutin. Nach einem Jugendbuch ist das ihr erster Roman für Erwachsene. Ihrem Schreiben merkt man an, dass sie etwas von der menschlichen Psyche versteht. Scharfsinnig analysiert sie Verhaltensweisen und zeichnet präzise die Traumata der Kriegsgeneration und die Auswirkungen von psychischer Gewalt. Dabei taucht das Motiv des Schweigens immer wieder auf. Als Tilla anfängt, Fragen zu stellen, merkt sie, dass Reden nicht nur Brücken bauen, sondern auch Gräben sichtbar machen kann. Eva Kranenburg ist es ein Herzensanliegen, über die Lebenswirklichkeit der Menschen in den 50er Jahren zu schreiben. Aufgewachsen in der BRD hat Kranenburg intensiv recherchiert. Sie beschreibt den DDR-Alltag und schafft es, historischen Ereignissen durch die Figuren, teils mit realen Vorbildern, Leben einzuhauchen. In den Erzählstrang lässt sie Elemente einer Kriminalgeschichte einfließen und würzt das Ganze schließlich mit einer Prise Humor. Ein absolut lesenswerter Roman.
Claudia Lehnhardt, stell dir vor, falls jemand fragt, wer wir waren, von Eva Kranenburg. Das ist erschienen im Verlag Hansa Blau. I'm all he ever wanted, till I go out of date. He says he's always honest, then he goes and lies right to my face. Talks shit about his mother, doesn't have a place to live. Calls me his one and only, but he doesn't.
Indie-Pop aus Berlin. Nina Caroline war das hier bei Unterbüchern. Die Odyssee, die ist gerade all überall. Mit dem nun angelaufenen Monumentalfilm wird die antike Sage wieder in unser Gedächtnis gespült. Eine Verfilmung, in der es vor allem um die Männer des Geschehens geht. In Ulrike Dresners Lyrikband Penelopes Schiff geht es um die Sicht von Odysseus' Frau Penelope. Eine perfekte Ergänzung, wie ich finde. Ulf Heise stellt das Buch vor, das die Autorin selbst eingelesen hat.
Die 24 Gesänge der Odyssee haben zahlreiche Schriftsteller zu Adaptionen motiviert. Genannt seien stellvertretend nur James Joyce und Wolfgang Borchert. Auch die vielfach preisgekrönte Ulrike Dresner wagte sich an eine Bearbeitung von Homers Epos. Ihren Fokus richtete sie dabei auf Penelope, die Gattin von Odysseus, die während dessen Irrfahrt 20 Jahre lang daheim ausharren musste.
Ich kannte die Königin von Ithaka schon lange, Kindheit, und hatte sie lange nicht gemocht, Kindheit. Welch ödes Leben aus Warten und Auftrennen, ganz nach dem Frauenmodell meiner Mutter. Doch nun sah ich sie anders. Die Figur erschien und mit ihr eine Idee. Ich wollte Penelopes Geschichte in Überlappung mit dem Ende der Odyssee, wie es aus der Antike überliefert ist, erzählen.
Ulrike Dresner, die sich hier einmal mehr als begnadete Vorleserin ihrer eigenen Texte entpuppt, bietet dem Zuhörer ein akustisches Feuerwerk. Sie macht ihr Vokabular zu einem Raketenschwarm, der sich in den Kopf einbrennt. Dem Rhythmus ihrer Wortkompositionen zu lauschen, erweist sich als pures Vergnügen, etwa wenn sie das Personal ihres lyrischen Arrangements präsentiert.
Dieses Postepos enthält eine Frau, die ihre Muskeln an einem Rudergerät stärkt, einen Krieger, der die Sonne vermisst, Chirurginnen und Sirenen, arrogante junge Männer und verletzliche Sklavinnen, die Erfindung des Telefons an einem griechischen Strand. Wühlende schwarze Schweine, Adler und Meerkrähen, eine verfettete Athene.
Klug dreht Ulrike Dresner die Geschichte des Odysseus ins Spiegelverkehrte. Anstatt des Sagenhelden lässt sie dessen Ehefrau mit einem Schiff in die Ferne aufbrechen. Dabei entwickelt sie eine spezielle Philosophie des Umherschweifens, in der sie Gedanken von Arthur Schopenhauer und Alexander von Humboldt aufgreift. Besonders stark fühlt man sich an den Aufklärer Jean-Jacques Rousseau erinnert, dem das Unterwegssein Erkenntnisgewinn bescherte.
Reisen ist Handeln mit Fernen, dem Ich und Eroberung aus einem anderen Grund, ohne Sklaven, denkt sie. Denkt es nicht zum ersten Mal, greift sich an den Kopf, die flatternde Stelle tief im Gehirn, die einem Segel gleicht, die schlägt im Wind, wie die Wände jetzt voller Wäsche, wie gewaschene Wäsche.
Das Faszinierendste an Ulrike Dresners Sprachsinfonie ist die psychologische Tiefe, mit der sie den Charakter Penelopes auslotet und zugleich modern umdeutet. Für die Autorin verkörpert die mythologische Figur einerseits eine erwachende Feministin, zum anderen aber eine Traditionalistin, die sich während ihres Turns, erfüllt von starker Melancholie, nach der alten Heimat sehnt.
Zu Hause in Ithaka, sie sieht es, kehrt die Herde der Kühe zurück von der Weide, springen die Fersen aus ihren Pferchen, sich an ihre Mütter zu drängen, wie ihre eigenen Töchter einst liefen zu ihr. Heis geai, prospoiuntai poton, deus tygatros vermissen, spielen die Schatten dessen, was war, an den Wänden ihres Schädels.
Die Kühnheit, mit der sich Ulrike Dresner dem antiken literarischen Stoff nähert, gebietet Respekt. Sie schafft es, dem dramatischen Geschehen eine völlig neue Aura zu verleihen. Vor dieser Leistung kann man sich nur verneigen.
Ulf Heise stellte vor, die Audioversion von Ulrike Dresners Gedichtband Penelopes Schiff kam im Münchner Hörverlag heraus, hat eine Spieldauer von rund 4,5 Stunden und ist ausschließlich als Download-Variante verfügbar. Mein Tipp dazu, die Odyssee auch nochmal zum Hören, gibt es in ARD Sounds. Und da erzählt die Schauspielerin, Sprecherin und Autorin Maike Rötzer die Geschichte auch nochmal. Ganz neu und extrem hörenswert. Viel Spaß.
In Chile, can I sing with you about Mr. Tembo and what he's got to do? But first I'm going back to the co-op road to find the mission and help him with his load. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song.
Wasn't what he planned. In Chile, we TV in Mr. Tembo's room. Of the emphatic night, he checked in on his own at Mokomazi Inn and made it his home. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song. In Chile, we will sing to you about Mr. Tembo and what he's going through. Gets up early while you are still in bed. Mr. Tembo, gray blanket by his head. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song.
Haulage, golf, bungalows, spires, canals, cows, hay bales, telegraph wires, pylon power, farmhouse oak, chimneys, still used, domes, satellites, football pitches, faded flags and lots of dogs, neon cross on top of a block of flats and a church, not as usual.
Mr. Tembo's on his way.
Thank you.
Der Weimarer Komponist Martin Kohlstedt mit EJA und hier ist die Stunde Literatur von MDR Kultur. Hier ist Unter Büchern. Die Welt der klassischen Musik, die war lange von Männern dominiert. Komponisten, Dirigenten und Musiker sind lange viel sichtbarer gewesen als Komponistinnen, Dirigentinnen und Musikerinnen. Aber das ändert sich langsam und wer wissen möchte, wie gerade Pianistinnen sich in einer Männerwelt behauptet haben, der kann das jetzt nachlesen in einem schönen Sachbuch. Frauen am Klavier heißt es. 50 Pianistinnen und ihre Geschichte, verfasst von Susan Thomas. Silvia Schreiber stellt uns das Buch vor.
Hier spielt die Pianistin Anni Fischer, geboren 1914 in Ungarn. Die Haare trägt sie als Knoten im Nacken, der Stoff ihres Kleides fließt weich, es hat keine Ärmel für mehr Bewegungsfreiheit, nirgendwo baumelt Firlefanz. Anni wird als Wunderkind gefeiert und macht Großkarriere.
Sie rauchte Kette und in London hatte sie bei manchen Orchestern den abschätzigen Spitznamen Aschenbecher Annie.
Von ihr gibt es eine ganze Reihe an Tonaufnahmen. Damit ist Anni Fischer eine der wenigen Ausnahmen unter den Frauenporträts.
Mit über 60 ließ sie sich dazu überreden, alle 32 Klaviersonaten von Beethoven einzuspielen.
Autorin Susan Thomas stellt uns Pianistinnen aus verschiedenen Epochen vor. Die meisten stammen aus dem 20. Jahrhundert und da begegnen einem durchaus bekannte Namen wie Alicia de la Rocha, Tatjana Nikolajewna oder Maria Judina. Aber auch Unbekannte wie die Pianistin Margaret Bonds aus Chicago, die an gleich drei Fronten kämpfen musste. Sie war eine Frau am Klavier, schwarz und Komponistin.
Eine der letzten Taten Bonds war es, viele ihrer Autographen und Briefe in eine Mülltonne auf der Straße zu werfen.
Bis zurück ins 18. Jahrhundert hat Susan Thomas recherchiert. Sie erzählt auf unterhaltsame Art, wie aus dem Cembalo das Klavier wurde. Dabei streift sie auch die gesellschaftliche Bedeutung solcher Instrumente. Musik machen war oft eine Beschäftigungstherapie für höhere Töchter, die exzellent und diszipliniert spielten. Gleichzeitig war das Klavierspielen eine Art Gütesiegel auf dem Heiratsmarkt, wie bei Winaretta Singer, geboren Mitte des 19. Jahrhunderts, steinreiche Erbin aus dem Singer-Nähmaschinen-Imperium und eine exzellente Pianistin. Bei ihr im Palazzo in Venedig kochte Dirigent Arturo Toscanini Spaghetti und Pianistenkollege Arthur Rubinstein verbrachte dort seine Flitterwochen. Solche amüsanten Anekdoten machen Spaß und schaffen Bilder im Kopf. Von verzierten Salons, meterhohen Decken, Toscanini mit Kochlöffel in der Hand unter glitzerndem Murano-Leuchter. Auch Adele aus der Ohe, geboren in Hannover, war ein Star. Die einstige Schülerin von Franz Liszt tourte als Solistin 17 Mal durch die USA, spielte bei der Eröffnung der Carnegie Hall in New York und bei der Gedenkfeier zum Tod von Peter Tschaikowski in St. Petersburg.
Ich konnte wegen der Tränen kaum sehen.
Frauen am Klavier ist ein Buch, das sich ratzfatz wegliest und ein bisschen was von einem Toffifee-Effekt hat. Man bleibt nicht bei einem Porträt, nein, man verschlingt das nächste, das übernächste und schwupps hat man alle 50 durch. Noch ein großer Pluspunkt, das Buch ist reich bebildert, von der rüschen, überladenen Mariana Martinez bis hin zur provokanten Nina Simone, von einem Kirchner Gemälde einer Frau am Klavier bis zu einer Modellstudie von Adolf Menzel. So galoppiert man mit stets erfrischten Sinnen durch drei Jahrhunderte Pianistinnengeschichte. Fehlt eigentlich nur noch die Playlist.
Silvia Schreiber war das mit Frauen am Klavier, 50 Pianistinnen und ihre Geschichte von Susan Thomas, übersetzt aus dem Englischen von Sven Koch, erschienen im Inselverlag.
2008 hast du dein Abitur gemacht und dann Jahre studiert. Ja komm, ich hab schon kapiert. Und nur weil du jetzt genderst, hast du die Welt nicht verändert. Anders. Sag, muss ich dir das echt erklären? Vielen Dank, dass du da warst. Leider muss ich dir sagen, deine Gehaltsvorstellung ist ein bisschen zu hoch. Für die gesuchte Stelle ist dein Ego zu groß. 2016 warst du im Job der beste, Referenzen kopiert. Das hat für dich funktioniert. Erklären. Sag, muss ich dir das echt erklären?
erkannt, dass du da warst. Leider muss ich dir sagen, deine Gehaltsvorstellung ist ein bisschen zu hoch. Für die gesuchte Stelle ist dein Ego zu groß. Vielen Dank, dass du da warst. Leider muss ich dir sagen, mit so viel Kompetenz will ich nicht konkurrieren. Vielen Dank, aber nein, das werde ich nicht mal probieren.
Hi, hier ist Lena. Wie du hörst, bin ich gar nicht erreichbar, aber ich habe eigentlich eh keine Zeit zu reden.
Vielen Dank, dass du da warst. Leider muss ich dir sagen, deine Gehaltsvorstellung ist ein bisschen zu hoch. Für die gesuchte Stelle ist dein Ego zu groß. Vielen Dank, dass du da warst. Leider muss ich dir sagen, mit so viel Kompetenz will ich nicht konkurrieren. Vielen Dank, aber nein, das werde ich nicht mal probieren, probieren, probieren. Das werde ich nicht mal probieren.
Lena mit Gehaltsvorstellung hier bei Unterbüchern. Ja, so ein bisschen weiter sind wir ja schon. Alltag im 19. Jahrhundert, ein Roman, der uns etwas zur Gleichberechtigung zu dieser Zeit und über den Kampf dafür erzählt, heißt Die Liga der sagenhaften Frauenzimmer und stammt von Charlotte von Feierabend. Zugegeben, ist es ein bisschen populärer Titel, der erstmal an eine Netflix-Serie denken lässt, aber der Roman, der ist unterhaltsam und taucht tief. Das ist eine Leseempfehlung von meiner Kollegin Marieke Wuske.
Wir schreiben das Jahr 1810 und folgend. Das französische Kaiserreich unter der Herrschaft von Napoleon Bonaparte befindet sich auf dem Höhepunkt seiner Macht. Unser Blick richtet sich auf Westfalen, ein Gebiet, das sich über die heutigen Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Hessen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen erstreckte. Hier regierte Napoleons jüngere Bruder Jérôme von Kassel. Die Gesellschaft ist unzufrieden. Während Jérôme die Stände auflösen und vermischen möchte, bleiben die Adeligen lieber für sich. Dazu kommen gesellschaftliche Spannungen. Es kommt zu Raubüberfällen, Schmuggel, aber auch zu Gegenbewegungen. Auch die Frauen nutzten die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel, um auf Ungerechtigkeiten, Probleme und Nöte aufmerksam zu machen. Ihr Hauptaugenmerk lag auf der Gleichberechtigung der Frau.
Hochgeehrte Leserinnen und hochgeschätzte Leser, gestatten Sie, dass ich ein wenig aushole, ehe ich Sie an den Schauplatz unseres nächsten gesellschaftlichen Treffens führe, den ehrwürdigen Bökerhof. Ich musste manche Bücher zu Rate ziehen, um Einblicke in die Hintergründe zu bekommen, aber nur so versteht man die Zusammenhänge und das Maß jener Beschränkungen, unter denen wir Frauen zu leiden hatten und noch leiden, sagte nicht Wilhelm von Humboldt. Nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft. Ich denke, wenn man den Weg kennt, auf dem ein Kampf gewonnen wurde, so kann man ihn sich nutzbar machen, nicht wahr? Gestatten Sie mir also einen Blick hinter die Kulissen.
So schreibt Charlotte von Feierabend in ihrem historischen Roman Die Liga der sagenhaften Frauenzimmer. Er spielt in einer Zeit, in der die Brüder Grimm Märchen sammeln und Frauen nur hübsches Beiwerk sind. Sie sollen bei wichtigen Themen nur zuhören, höchstens vorsichtig und leise Fragen stellen und bitte auf gar keinen Fall mitdiskutieren. Doch es regt sich Widerstand. Von Feierabend berichtet in ihrem teils historischen, teils fiktiven Roman, dass sich am 20. April 1811 11 Frauen im Haus Löwenrath in Winsbeck trafen, mit dem Ziel, etwas zu verändern.
Die Liga der sagenhaften Frauenzimmer, in Kurzform LSF. Wenn das nicht eine Aussage ist, dann weiß ich auch nicht. Wer ist dafür? Sie riss ihre Hand in die Höhe, worauf die anderen wiederum, wie auf ein Kommando, ebenfalls nach oben schnellten. Von allen Anwesenden.
Eine Gesellschaft, die schnell wächst und der nicht nur adelige Frauen angehören. Wohltätigkeit, das Sammeln von Märchen, aber auch zwei Streitschriften, welche bei den Adligen für Unmut sorgen. Das sind die Waffen der vornehmen Kämpferinnen. Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Zuerst wird eine von ihnen tot aufgefunden, dann kommt es zu Uneinigkeiten unter den Ligaistinnen, was und wie sie wirken können. Das Ziel ist ein Aufstand der Frauen in 4 Städten. Doch so weit soll es nicht kommen. Bevor Flugblätter gedruckt werden können, gibt es Angriffe auf ihre Leben. Die meisten werden verhaftet, eine sogar vermisst. Im Mittelpunkt stehen Bettina von Arnim und Annette von Droste-Hülshoff. Im Wechsel erleben wir das Geschehen von circa 2 Jahren aus ihren Sichten. Dabei springt die Handlung von Ort zu Ort, teilweise Monate später.
So kam es dazu, dass Annette 2 Tage später mit dabei war, als sich auf dem kleinen Wasserschloss, der von Grünwalds, das sich nur 2 Stunden Kutschfahrt entfernt befand, zum allerersten Mal eine überschaubare Anzahl von Frauen traf, die über Dinge und Ereignisse sprachen, von denen sich weit mehr als die Hälfte nicht schickte. Aber wenn ein Zauber in den Anfängen wohnt, dann war das, was hier passierte, mächtigste Magie.
In elegant vornehmer Sprache werden die Leserinnen und Leser immer wieder direkt angesprochen. Mit bildhaften Beschreibungen werden Landschaften, Personen und Festlichkeiten beschrieben. Dabei wird viel mit Metaphern und Vergleichen gearbeitet, um immer detailliertere Bilder zu erschaffen. Das Ergebnis? Wir Lesende fühlen uns vor Ort und als Mitglied des Geschehens und der Gesellschaft. Besonders Formulierungen wie hochgeschätzte Leserinnen und geneigte Leser werden zu Ankerpunkten in der Struktur und Erzählung des Romans. Ich für meinen Teil habe mich immer wieder wie in der Netflix-Serie Bridgerton gefühlt, als ob Lady Whistledown nun Realität geworden sei. Nur anstelle von Klatsch und Tratsch bekommen wir geschichtliches Hintergrundwissen für das nächste Kapitel. Nicht selten habe ich mir gewünscht, dass ich diesen Roman in der Schule gelesen hätte, sowohl für den Geschichtsunterricht als auch für Deutsch. Jedem Kapitel wird nämlich der Anfang eines Grimm-Märchens vorausgestellt und die Protagonistinnen und Protagonisten rezitieren nicht selten Gedichte von zum Beispiel Goethe, Schiller oder eigene Schöpfungen.
Rötlich sinkt die Sonne schon hernieder und es kehrt die Dämmerung zurück. Ihren Strahlen, kürzer stets und trüber, folgt der lange, sehnsuchtsvolle Blick. Und ermüdet von des Tages Lasten, wallt der Mensch der stillen Heimat zu, um im Arm der Liebe dort zu rasten.
Ein Gedichtsauszug von Annette von Droste-Hülshoff. Auch wenn Frauenrechte mittlerweile Menschenrechte sind, bestehen weiterhin Lücken bei der Gleichstellung. Zwar brauchen Frauen nicht mehr Angst zu haben, wenn sie ihre Meinung sagen oder sogar Proteste organisieren, allerdings prägen strukturelle Benachteiligungen, Gewalt und wirtschaftliche Ungleichheit den Alltag vieler Frauen. So wie Charlotte von Feierabend Wilhelm von Humboldt am Anfang zitierte, zitiere nun auch ich ihn. Nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft. Was von dem Geschriebenen nun reale historische Geschichte ist und was Fiktion, lässt sich nur schwer erkennen. Gewiss ist aber, dass eine Sammlung von Briefen aus der damaligen Zeit existiert, die darauf wartet, entschlüsselt zu werden.
Die Leseempfehlung von Marieke Wuske, Die Liga der sagenhaften Frauenzimmer von Charlotte von Feierabend, erschienen im Verlag Drömer. Und der erste Band ist das einer geplanten Serie. Und das war die frischeste Folge unter Büchern. Alle Buchtitel gibt's in ARD Sounds in den Shownotes. Danke fürs Interesse, sagt Katrin Schumacher. Stabiles Lesen und Ahoi.
And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living. Just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in, and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5.